Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch.
Ich höre nichts.
Du hast nichts?
Nein.
Ach nee, ich habe dich gar nicht eingestellt.
Na toll.
Also ich hab's perfekt Frauke hat mich heute mal wieder zu einer Folge überredet. Wir sind alle sehr gespannt.
Es geht um unseren engsten Verwandten und einen, der einen ähnlich problematischen Charakter hat wie wir.
Das stimmt. Es geht um Schimpansen.
Genau.
Die ja manchmal wirklich ein bisschen zu sehr wie Menschen sind für
ja.
mich.
Und manchmal ganz netterweise so ein bisschen sind wie Menschen.
Wir schauen es uns an.
Tierisch,
der Podcast mit Frauke Fischer
und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
Alla,
so. Alla gut,
los geht's. Herzlich willkommen zu Tierisch. Jetzt das Tiergeräusch des Tages.
Du bitte.
Das hast du mir gemeldet, gell? Das Tiergeräusch des Tages, das mir Frau gemeldete. Also ich rate jetzt.
Ja, rate mal.
Ja, also vermutlich Schimpansen.
Stimmt. Aber eigentlich...
Es ja, da gibt's schon wieder aufs Maul, siehst du?
Nein.
Um Himmels Willen, hör dir das mal an.
Ja, aber das ist eine ganz normale Morgenbegrüßung.
Alter, wenn ich so geweckt werden würde, dann geht es aber wirklich aufs Maul.
Aber das Interessante, also es gibt ja viele sehr, sehr interessante Dinge zu Schimpansen zu berichten. Und das, worum es eigentlich ging, also es war jetzt nicht so schwer zu raten, weil unsere Folge heißt Schimpansen. Wie durch ein Wunder gibt es Geräusche von Schimpansen. Aber dieses Geräusch, der Teil, der nicht so prominent war, nicht dieses laute Schreien, sondern es gibt noch so ein tiefes Klopfen.
Ja, das hört mir und, gar nicht auf.
Ja?
Warte mal, hört man das ganz am Anfang?
Ja, ja, auch jetzt immer so mal so. Badum, badum.
Da, dieses.
Dieses also
ja.
Hauen.
Ja, jetzt
genau,
hört
das
man.
Ist. Genau, und da schlagen die auf Brettwurzeln von so Urwaldriesen. Und neue Studie hat herausgefunden, dass das individuell zuordnenbar ist. Also jeder hat so seinen eigenen Rhythmus.
Ach, verrückt. Ja. Also jeder einzelne Schimpanse hat seinen eigenen Trommelrhythmus.
Die Männchen machen das ja und die haben offensichtlich so einen individuellen Rhythmus oder eine individuelle Trommelei.
Ja, und das ist ja interessant, weil es gibt ja so von den Urwaldriesen, also auch in Brasilien und auch in Panama, genau, da haben das die Leute vom Volk der Naso erzählt, dass die sich so auch über Kilometer miteinander verständigen, wenn es kein Telefon gibt,
ja.
Weil wenn du auf diese Wurzeln haust, dann ist das so ein krasser Bass und dieser Sound, also den hört man über ganz, ganz viele Kilometer. Das könnte natürlich auch so sein.
Und
Kommunikation,
so
kommen wir gleich noch zu, dass die so dann untereinander kommunizieren.
Genau, so ist es auch. Also tiefe Geräusche hatten wir vielleicht sogar schon mal, als wir über Wale gesprochen haben, gesagt, je tiefer, desto weiter hörbar, aber umso schlechter lokalisierbar. Schimpansen, ich fange mal mit so ein paar allgemeinen Sachen an, haben Territorien und dieses Hämmern auf diesen Brettwurzeln, dieses Trommeln auf den Brettwurzeln hilft natürlich, dieses Territorium akustisch zu verteidigen. Du hast ja schon moniert, als ich diese Folge vorgeschlagen habe, dass Schimpansen ja so aggressiv sind. Das stimmt auch tatsächlich. Aber sie haben eigentlich sowohl innerhalb ihrer Gruppen als auch mit Nachbargruppen normalerweise eben streng Regeln, die den Ausbruch von aggressiven Sachen verhindern. Also Schimpansen, wissen unsere Hörer und Hörerinnen sicher, sind ja eigentlich unsere engsten Verwandten. Ein bisschen gibt es immer noch Streit, ist es der Großschimpanse, also Pan troglodytes, oder ist es der Bonobo Pan paniscus? Die beiden Tiere sind wiederum miteinander sehr, sehr eng verwandt. Vor ungefähr 1,8 Millionen Jahren haben sich deren Wege getrennt, und zwar durch eine physikalische Barriere. Da ist nämlich der Kongo-Fluss entstanden und über den kommen die nicht rüber. Die können nämlich nicht einfach von selber schwimmen. Das ist ja eigentlich auch eine Ähnlichkeit zu uns. Viele Säugetiere können ja schwimmen. Mhm. Also sie müssen das nicht lernen, aber Menschen können es nicht. Die müssen es lernen, und Schimpansen und Bonobos können es eben auch nicht. Mhm. Genau, und dadurch sind die durch diesen Fluss voneinander getrennt, gehen seit 1,8 Millionen Jahren getrennte Wege. Und bei dem Schimpansen, also was wir im Deutschen als Schimpansen bezeichnen oder auch Großschimpanse, sagt man dann manchmal, da gibt es wiederum vier Unterarten. Die gehen alle schon seit ungefähr 100.000 Jahren getrennte Wege. Die sind aber wahrscheinlich alle noch miteinander kreuzbar. Insgesamt gibt es von denen eigentlich noch ziemlich viele, irgendwas zwischen 170.000 und 300.000 Schimpansen. Das ist ja eigentlich eine ganze Menge, aber fast überall in ihrem Verbreitungsgebiet nehmen die Bestände ab, und deswegen gilt der Schimpanse als gefährdet. In bestimmten Regionen ist der super selten schon geworden. Es gibt auch Länder, also Benin und Togo in Westafrika, wo er ausgestorben ist, lokal. Ja, auch eine Ähnlichkeit zu uns, nämlich sehr, sehr lange Reproduktion. Also beim Menschen sagt man, so eine Generation eines Menschen sind ungefähr 30 Jahre, beim Schimpansen sind es 25. Mhm. Und das bedeutet, dass ja, sie eben jetzt nicht durch super ansteigende Reproduktionszahlen irgendwelche im Niedergang befindlichen Populationen wieder ausgleichen können.
Genau. Zu dieser Bedrohung kommen wir nachher nochmal. Mhm. Da gibt es eine super, super aktuelle Studie vom 3. April jetzt diesen Jahres. Mhm. Und ich vermute, dass das Datum der Veröffentlichung dieser Studie nicht ganz zufällig gewählt war. Denn das war, oder das ist auch der Geburtstag von Jane Goodall, die am 3. April jetzt gerade 90 geworden ist.
Die ist ja die große Dame der Schimpansenforschung.
Deswegen hast du mich auch zu dieser Folge überzeugt. Also ich muss ja zugeben, ich finde so, also ich beobachte ja so gerne Tiere, weil das für mich dann immer so ein Urlaub von den Menschen ist, die einem schon manchmal auch auf den Sack gehen. Also nicht, dass ich jetzt Misanthrop wäre, aber ich finde es dann schon schön, eben so in diese andere Erlebenswelt und Gedankenwelt von so einem anderen Tier einzutauchen. Bei Schimpansen ist das für mich, als würde ich eben auch Menschen beobachten, also überhaupt keinen Urlaub von der Menschheit, weil ich doch finde, dass die uns einfach wahnsinnig ähnlich sind und dass sie jetzt in vielem auch nicht die beste Seite der Menschen repräsentieren. Also Aggression, wir hatten es schon davon. Ich habe irgendwann mal mit einem Tierpfleger gesprochen aus dem Zoo, und der hat gemeint, unter Tierpflegern sagt man immer so, wenn man die Menschenaffenarten repräsentieren möchte, dann erzählt man sich immer die Geschichte, Tierpfleger vergisst Schlüssel im Gehege. Was macht der Gorilla? Der nimmt sich den Schlüssel und kratzt sich den Rücken. Der Orang-Utan guckt sich den Schlüssel sehr, sehr lange an, und dann nimmt er sich, schließt die Tür auf und geht weg. Und der Schimpanse haut ihm dem anderen erstmal über den Schädel. Aber wir werden mich heute, und ich habe mich auch jetzt schon in der Vorbereitung ein wenig davon überzeugen lassen, dass da schon noch sehr, sehr, oder das wusste ich natürlich schon vorher, dass da sehr, sehr viel mehr hintersteckt. Bevor du hier deinen ganzen, du guckst mit aufgerissenen Augen, weil du so viel weißt und so viel erzählen willst. Aber ganz kurz noch zu Jane Goodall. Wir werden jetzt nicht im Detail auf sie eingehen. Das haben nämlich andere schon gemacht. Es gibt den ganz tollen Behind Science Podcast. Und bei diesem Podcast nehmen sich die beiden Hostinnen jeweils einem berühmten Wissenschaftler an. Also die haben schon Max Planck und ganz viele unterschiedliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich ganz genau angeguckt. Wie war deren Biografie? Was haben die entdeckt? Wie kam es dazu? Und so weiter. Also es ist echt super spannend, kann man gut einschalten. Und da gab es jetzt gerade eben auch zu Ehren ihres Geburtstags eine Folge über Jane Goodall. Und die darauffolgende Folge war auch mit zwei ganz berühmten Wissenschaftlerinnen. Nee, da gab es eine Sonderfolge mit uns beiden.
Genau.
Also da kann man auch reinhören. Ja. Da durften wir ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Machen wir hier natürlich auch die ganze Zeit, aber das war schon echt cool. Hatten wir nochmal so richtig schön Zeit zu erzählen.
Ja. Genau, du hast ja mit Recht gesagt, und ich gebe dir da auch unbedingt recht, Schimpansen ist immer so ein, ja, so ein bisschen so ambivalent. Also auf der einen Seite sind die super faszinierend. Ich sag gleich auch noch ein paar Beispiele, was die können, was die machen. Auf der anderen Seite, also da sind sie uns sehr nah, was ihre intellektuellen Fähigkeiten anbelangt. Also sicher wohl näher als fast alle anderen Tiere. Aber sie sind uns eben auch relativ nah, was ihr Aggressionsverhalten anbelangt. Wir haben im Vorgespräch schon so ein ganz kleines bisschen darüber geredet. Das haben wir, glaube ich, gar nicht verifiziert. Aber das stimmt wahrscheinlich, wenn man Unfälle und Krankheiten ausschließt, dann ist für einen Menschen auf jeden Fall das allergefährlichste Tier ein Artgenosse, weil wir eben blöderweise ja auch so eine super aggressive Art sind. Und bei Schimpansen ist das auch irgendwie so. Ich habe ja das große Glück gehabt, habituierte Schimpansen schon öfter anzugucken, in Uganda und auch in der Elfenbeinküste. Und tatsächlich, auf der einen Seite ist das einer der faszinierendsten Tage meines Forscherlebens gewesen, als ich da die Möglichkeit hatte, einen ganzen Tag bei den habituierten Schimpansen im Thai-Nationalpark im Süden der Elfenbeinküste mit dabei zu sein. Und auf der anderen Seite...
Wie war das? Kannst du da noch erzählen? Ja. Wie seid ihr dahin? Waren die leicht zu finden?
Naja, also das sagen wir mal, für uns waren die ganz leicht zu finden, aber weil unsere Kollegen sozusagen 30 Jahre Vorarbeit geleistet hatten. Also Schimpansen finde ich auch schon irgendwie... also ich habe ja zum Beispiel 10 Jahre im Komoi-Nationalpark gearbeitet, wo es Schimpansen gab. Und ich habe in den 10 Jahren 3-mal Schimpansen gesehen. Und später, als wir da alle gar nicht mehr gearbeitet haben, hat aber irgendwann ein Schimpansenforscher angefangen, da zu arbeiten. Und dann gab es inzwischen ja die technische Möglichkeit von Kamerafallen. Und der hat nachgewiesen, dass es da quasi vor Schimpansen wimmelt.
Wirklich? Und ihr habt die nie gesehen?
Genau, weil Schimpansen... eben auch super intelligent sind. Sie haben hauptsächlich 2 Bedrohungen. Das eine ist der Mensch, also weil eben Schimpansen gejagt werden, gewildert werden. Und das zweite sind Krankheiten. Und der erste Punkt, sie werden von Menschen bejagt. Sie sehen uns also als Feinde oder als ganz, ganz große Gefahren. Und weil sie so schlau sind, setzen sie dann alles daran, nicht bemerkt zu werden. Also sie werden super leise. Das, was wir gerade gehört haben, dieses Hämmern an diese Brettwurzeln oder dieses Rufen, das haben die im Komoi nicht mehr gemacht. Die sind extrem leise geworden. Also ja, ich glaube, in 10 Jahren haben wir sie auch einmal rufen hören oder irgendwie sowas.
Furchtbar, oder? Dass dann die ganze Gesellschaft der Schimpansen sich sozusagen so wegducken muss, ihr ganzes Leben lang.
Ja, genau. Das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge, wo wir über eine Studie berichtet haben, die gezeigt haben, vor was Tiere in Afrika die meiste Angst haben. Und das war ja das Gespräch zweier Menschen, also eine Unterhaltung von 2 Menschen. Ja, und jetzt aber zurück zum Thai-Nationalpark. Also da haben die Kollegen vom Max-Planck-Institut, die haben diese Tiere über Jahrzehnte habituiert. Und dann ist es eben so, dass die Tiere total an Menschen gewöhnt sind. Ja, man sagt dann immer so, ja, wir sind für die Tiere wie so ein laufender Baum. Also die beachten einen schon, aber es ist eben klar, dass es keine Interaktion geben darf zwischen dem Beobachter und dem Schimpansen. Gibt es jetzt übrigens auch ganz neue Studien, die vermuten lassen, dass Schimpansen sich aber tatsächlich anders verhalten, wenn sie beobachtet werden. Und jetzt gibt es ein paar Wissenschaftler, die sagen, nee, wir müssen die Schimpansenforschung eigentlich umstellen. Wir müssen da auf Drohnen gehen, auf Kamerafallen. Ja. Der menschliche Beobachter, der darf da eigentlich nicht mehr sichtbar sein. Mhm. Und tatsächlich gibt es noch einen zweiten Grund, warum dieses Habituieren problematisch ist. Denn ich habe ja gesagt, die zweite Hauptbedrohung für Schimpansen sind Krankheiten. Und weil sie so eng mit uns verwandt sind, sind sie quasi empfindlich und empfänglich für alle Krankheiten, die wir haben. Und viele Krankheiten, mit denen unser Immunsystem gut umgehen kann, also Erkältungskrankheiten oder auch mal sowas wie Masern oder so, das ist für Schimpansen sind es tödliche Gefahren.
Weil die denen auch viel seltener ausgesetzt sind, ne? Das ist ja das Gleiche wie bei der Entdeckung oder bei der Besiedlung Amerikas, ne? Wo eben die Völker, die dort gelebt haben, überhaupt nicht damit klarkamen mit den ganzen Krankheiten, genau, die wir Üssels aus, aus Europa da eingeschleppt haben.
Genau, und also auch natürlicherweise, also nicht Krankheiten, die jetzt von uns kommen, aber zum Beispiel Ebola führt zu riesigen, tödlichen Wellen bei Schimpansen, auch bei Menschen, aber kranke Menschen werden dann sehr, sehr schnell isoliert und deswegen gibt es bei Menschen eigentlich bei Ebola-Ausbrüchen immer relativ wenige Tote. Das läuft sich sozusagen selber schnell tot. Mhm. Aber naja, zurück zu meinem Schimpansenbesuch. Also wir durften dahin. Das war eine ganz, ganz große Ehre, weil wir eben in dem anderen ivorischen Nationalpark gearbeitet haben und die Kollegen lange kannten. Normalerweise diese Schimpansen im Thai-Nationalpark sind habituiert gewesen nur für Wissenschaft, also nicht für Touristen. Mhm. Wie gesagt, einer der beeindruckendsten Tage meines Forscherdaseins. aber gleichzeitig auch irgendwie sehr beunruhigend, weil man gesehen hat eben, also erstens verstehen wir ja Schimpansen irgendwie gut, weil sie uns relativ nah sind. Also wenn geschrien wird, wenn einer Angst hat oder so, das können wir total gut nachvollziehen.
Und fühlt es, man wahrscheinlich dann auch so ein Stück weit mit.
Ja, ne? Man erschreckt sich halt.
Funktioniert halt genauso. Genau.
Und also Schimpansen sind wirklich eigentlich krass. Wenn einer den anderen nicht grüßt, kriegt er sofort also eine körperliche also nicht nur eine Ansage, sondern kriegt einen.
Das ist eigentlich so ein bisschen wie in Berlin, glaube ich, zu leben.
Ja. Oder wie im Stadion mit so Hooligans. Ja. Und zum Beispiel die Kollegen da von uns, die diese Schimpansen, mit denen ja lange arbeiten, die haben dann zum Beispiel erzählt, also das Schlimmste für einen Schimpansen, also wenn seine Mutter stirbt, dann hat er sozusagen keine Unterstützung mehr. Mhm. Und dann ist er wie so freiwillig. Also manchmal ist es dann, dass ein anderer erwachsener Schimpanse sich dem irgendwie annimmt. Aber wenn nicht, dann ist der halt ja sozusagen unbändiger Gewalt ausgesetzt. Mhm. Also wenn einer Lust hat, irgendeinem einen mal überzubraten, dann macht er das halt mit diesem Waisenkind. Ja, sowas war irgendwie furchtbar. Auf der anderen Seite war das natürlich auch irgendwie lustig, weil man ja so viel verstanden hat. Mhm. Also an dem Tag gab es zum Beispiel ein empfängnisbereites Weibchen. Im Unterschied zu Menschen, zum Glück haben wir das ja nicht, haben Schimpansen ja diese Genitalschwellung, wenn sie empfängnisbereit sind. Also auch optisch gut zu erkennen, welches Weibchen empfängnisbereit ist. Und bei Schimpansen ist es so, dass die Männchen dominant sind und die Männchen aber Koalitionen bilden. Und es gibt aber ein ranghöchstes Männchen. Mhm. Und dieses ranghöchste Männchen, der ist also den ganzen Tag da schön diesem Weibchen hinterhergelaufen. Und es war für alle anderen Schimpansen klar, dass man sich diesem Weibchen nicht nähern darf. Und jetzt sind Schimpansen wieder mal wie wir, machen nämlich eine schöne Mittagspause. Fanden übrigens die Schimpansenforscher immer toll, konnten sich auch mal eine Weile hinlegen.
Mittagspause
genau.
Mal, ja.
Und dieses Weibchen lag vor einem Baumstamm und dieses Alpha-Männchen lag hinter dem Baumstamm. Und dann kam so ein pubertierender Jugendlicher und man hat ihm richtig angesehen, dass er so sein Glück gar nicht fassen konnte. Er dachte, oh Mann, da ist ja diese coole Frau ganz alleine. Das ist ja super. Und geht so zu ihr hin und in dem Moment, als er so kurz vor ihr ist, hat dieses Alpha-Männchen hinten von dem Baumstamm rübergeguckt und der Kleine, der hat halt die Augen aufgerissen. Der hat so, hat geschrien, weil er sich so brutal erschrocken hat, weil er natürlich wusste, er macht was mega verboten ist. Ja. Also man hat so richtig an seinem Gesicht und so hat man so erkannt, dass er jetzt quasi sagt, ich habe nichts gemacht. Ich wollte wirklich nur gucken. Ich bin zufällig vorbeigekommen. Und das war schon irgendwie lustig. Oder dann auch eigentlich während dieser Mittagspause, dann war natürlich den kleinen Schimpansen, den Jungen war irgendwie langweilig. Kennt man ja von sich selber, die Eltern wollen sich ausruhen. Als Kind findet man, die sollen mit einem spielen. Und genauso war das bei den Schimpansen auch. Jetzt ist auch so, dass sie nicht einfach ihre Eltern nerven dürfen in der Mittagspause, kriegen sie auch eine Ansage. Dann hatten sie aber irgendwie festgestellt, wenn sie auf so einem Ast, der da über den Eltern hing, wenn sie da so ein bisschen drauf wippen, wenn sie doll genug wippen, dann haut der Ast dem erwachsenen Schimpansen immer auf den Kopf. Und das haben sie dann...
Sehr lustig.
Das fanden sie halt mega lustig, haben das total doll gemacht, bis der aufgewacht ist und die Böse angeguckt hat. Und haben sie natürlich auch gleich wieder geschrien und sind weggerannt. Auch da hat man irgendwie so nachvollziehen können, dass sie irgendwie gedacht haben, naja, guck mal, ich hau ja den nicht mit dem Stock, sondern ich wippe ja nur. Und zufällig haut den Stock
aus Versehen. So irgendwie, genau. So ganz aus Versehen. Ich hätte eine Studie, die im Thai-Nationalpark gemacht wurde.
Passt vielleicht gut dazu.
Also ist jetzt auch recht aktuell. Ich vermute, bei dir ist schon eine Weile her, dass du da warst. Es waren Forscher vom Max-Planck-Institut aus Leipzig zusammen mit einem französischen Institut für kognitive Wissenschaften. Und die haben sich mit Sprache beschäftigt. Mhm. Und es ist ja irgendwie so ganz lustig. Wir werden heute nicht über Werkzeuggebrauch sprechen, weil da machen wir eine Extra-Folge zu. Ich glaube, die nächste Folge sogar. Aber um mal ganz kurz nochmal Jane Goodall zu zitieren, die das ja erstmals beobachtet hat bei den Schimpansen. Und vorher war man immer so der Meinung, ja, das macht uns Menschen aus. Wir können Werkzeuge benutzen. Und ich zitiere sie mal. Das war es einst, was uns Menschen von den Tieren unterschieden hat. Menschen und nur wir Menschen benutzten Werkzeuge und erschafften sie. Wir haben uns selbst als das Lebewesen definiert, das Werkzeug erschaffen kann. Jetzt müssen wir uns als Mensch neu definieren. Wir müssen neu definieren, was ein Werkzeug ist. Oder wir müssen den Schimpansen in unsere Gesellschaft Mensch aufnehmen. Mhm. Das ist ein Zitat von ihr und Spoiler-Alarm, man hat dann gesehen, nee, nicht nur wir Menschen benutzen Werkzeuge, sondern ganz viele andere Tiere. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Aber was, wenn man sich jetzt so mit den Schimpansen und den Studien, die über die Schimpansen gemacht werden, einem eigentlich immer wieder begegnet, ist, dass so Sachen, wo wir uns als Menschen definiert haben, eben im Prinzip widerlegt werden, ja, weil die das eben auch machen. Sei es Lernen, Lernmechanismen, wie Schimpansen lernen, oder sei es eben auch die Sprache. Also dann wird ja auch immer noch gesagt, komplexe Sprache können nur wir, Tiere können sich nur durch einzelne Lautäußerungen austauschen. Und das kann man tatsächlich bei sehr vielen verschiedenen Tieren, kann man mittlerweile schon sagen, okay, dieses Geräusch gehört zu dieser Situation. Also wir essen hier gerade, Essensgeräusche klingen so. Wir laufen hier gerade, ja, Laufgeräusche klingen so. Was man bei kaum, kann man jetzt sagen, einem Tier bisher nachgewiesen hat, ist, dass verschiedene Laute wirklich zu neuen sinnhaften Sachen kombiniert wurden. Also dass zum Beispiel, wenn man läuft und dabei jemandem begegnet, dann macht man, also so wurde es jetzt für die Schimpansen gezeigt, wenn die dann laufen und sich begegnen, dann kombinieren die eben Laute für laufen und sich begegnen. Okay. Also bei dieser Studie wurden von 98 wildlebenden Schimpansen aus dem Thailand-Nationalpark an der Elfenbeinküste wurden Tausende von Lautäußerungen untersucht und sie konnten 13 verschiedene Rufe oder Geräusche unterscheiden, die eben an bestimmte Situationen gekoppelt waren, und sie konnten eben zeigen, dass diese Geräusche zum einen kombiniert werden. Und konnten dann aber auch zeigen, dass es auch sehr, sehr viel längere Ketten mit Kombinationen an Lautäußerungen gibt, wo sie eigentlich noch gar nicht so richtig sagen können, was ergibt das dann und in welchen Situationen wird das benutzt. Und das ist total spannend, weil wahrscheinlich ist das wirklich eine sehr viel komplexere Sprache, als man bisher gedacht hat. Und es erklärt uns ganz, ganz viel über die Evolution unserer Sprache, ja, ne? Weil man eben so den Eindruck hat, ja, die sind gerade in so einem Zwischenstadium und das evolviert also wirklich auch gerade, während wir zugucken,
genau,
sozusagen.
Genau, was man dazu also ja sagen spannend kann, also jetzt gerade wenn wir darüber reden, wie intelligent Schimpansen sind und so, dann würde man ja denken, ja Mann, dann kann man denen doch, vielleicht kann man denen ja Sprechen beibringen. Dass sie das nicht können, das hat anatomische Gründe. Also ihr Stimmapparat ist, also es ist unmöglich, mit der Anatomie ihres Stimmapparats unsere Sprache, unsere Geräusche zu machen. Deswegen können wir also allen sagen, einem Schimpansen Sprechen beibringen geht leider nicht.
Ja, ja, und ich habe dann aber auch gedacht, so, also ehrlich gesagt, wenn man sich so Riesenotter anguckt und mal hört, was die für Lautäußerungen machen, das ist ja auch so super komplex. Und ich bin auch mit einer Riesenotterforscherin befreundet, die eben auch ganz sicher ist, dass das eine komplexe Sprache ist. Und wenn man hier sagt, 13 verschiedene Rufe, bin ich auch sicher, dass da ganz viele Modulationen in einem dieser Rufe steckt und die vielleicht auch einer dieser Rufe, je nachdem wie der moduliert ist, dann eine ganz andere Bedeutung haben kann oder einen ganz anderen emotionalen Hintergrund haben kann. Und genauso ist es beim Riesenotter. Also da sagt man eben auch, das sind die Fressgeräusche, aber das ist dann vielleicht sowas und hat vielleicht, da drin sind vielleicht auch 8 Worte sozusagen, die unterschiedliche Bedeutungen dann wiederum haben. So wie, das schmeckt aber gut.
Genau.
Genau, also das fand ich sehr spannend. Ja. Und aus dem Nationalpark, in dem du die Schimpansen beobachtet hast.
Genau. Das hat ja auch was mit Intelligenz zu tun. Und da wollte ich nochmal so auch 2 neuere Studien zitieren oder sagen, was die da rausgefunden haben. Also das eine, du hast schon gesagt, wie unterscheidet sich Mensch und Menschenaffe und gerade eben Mensch und Schimpanse. Ja, früher hat man gedacht, ja, wir sind die Einzigen, die Werkzeuge machen. Dann hat man gedacht, wir sind die Einzigen, die Werkzeuge verändern, je nachdem, wie sie die nutzen wollen. Alles hat nicht gestimmt. Und dann hat man gesagt, okay, was nur wir können Artgenossen was beibringen. Also vielleicht sollte man sagen, Sprache ist auch so ein Thema. Also wir können einem anderen was erklären, was der nicht gesehen hat, was zu einer anderen Zeit passiert ist, an einem anderen Ort. Und das ist schon sehr aufwendig. Aber natürlich, da könnte man wieder sagen, naja, aber Honigbienen zum Beispiel, die kommunizieren ja auch über Sachen, die woanders waren und so. Also genau. Dann hat man gesagt, ja okay, was aber nur wir können, ist, wenn einer was gelernt hat, das dem anderen beizubringen. Und das machen Schimpansen auch. Und zwar eben nicht einfach nur so durch Zugucken, sondern so richtig richtig quasi vormachen. Eine Sache, auch nochmal im Thai, die Schimpansen da, ein Teil ihrer Ernährung ist, dass sie Nüsse aufhauen. Das ist im Regenwald gar nicht so einfach, weil man braucht einen Stein. Steine sind da selten. Man braucht eine Wurzel und man braucht eine Nuss. Und dann muss man das noch korrekt zusammenbringen. Also die Nuss muss auf die Wurzel gelegt werden und dann muss man mit dem Stein da draufhauen. Das lernen so Schimpansenbabys wohl über Jahre durch Zugucken. Und da würde man vielleicht sagen, naja, aber das Schimpansenbaby, also irgendwann würde es auch wahrscheinlich ohne seine Mutter da drauf kommen. Ist ja nicht so super komplex, dass man mit einem Stein irgendwie eine Nuss aufhacken kann.
Ich glaube, das wurde auch in einem Labor beobachtet. Ne? Da wurde denen sozusagen, diese Sachen wurden denen gegeben, ohne was zu zeigen. Und dann sind sie von selbst draufgekommen, was dann eine Weile, glaube ich, so als Widerlegung war. Ja? So, das ist Zufall, dass die das alle können.
Genau. Und das wäre ja eine eigene Innovation, in Anführungszeichen. Mhm. Also jeder kommt selber da drauf. Mhm. Und jetzt gibt es aber eine Studie, da sollten die Schimpansen irgendwelche, oder man hat einem Schimpansen beigebracht, oder mehreren Schimpansen hat man beigebracht, so sehr kompliziert aus so einer Kiste, also da musste man so verschiedene Sachen hintereinander machen, bis man dann da an die Früchte oder die Nüsse in der Kiste gekommen ist. Und das ist so schwierig, also dass die Schimpansen, hat man dann einen Vergleich gemacht, hat man einfach Schimpansen diese Kiste gegeben, kein Schimpanse ist selber drauf gekommen, wie man das machen kann. Das war irgendwie zu schwierig. Aber wenn man den Schimpansen, der das beigebracht bekommen hat, wenn man den in die Gruppe wieder zurückgeschickt hat, dann haben ungefähr 2/3 der Schimpansen von ihm gelernt, wie das geht. Mhm. Das heißt also, das ist etwas, wo sie eben nicht selber drauf gekommen wären und nicht selber drauf gekommen sind, sondern ein anderer hat ihnen erklärt, wie das geht. Das ist die eine Studie, die uns also den Schimpansen nochmal näher an uns bringt. Und die andere, die fand ich eigentlich auch ziemlich lustig, die ist schon ein bisschen älter, die ist von 2019, glaube ich, oder sogar schon 2016. Und auch da, weil eine Besonderheit von uns ist, und da hat man auch gedacht, das wäre ein Unterschied zwischen Menschen und Schimpansen, dass wir bei vielen Dingen kooperieren. Wenn man kooperiert, kann man ja Sachen zusammen machen, die man alleine nicht hinkriegt. Und die ursprüngliche Theorie war, Schimpansen sind viel kompetitiver. Die haben nicht so Bock auf Kooperation. Und dann hat man da auch wieder, es gab so eine Aufgabe, also man musste, glaube ich, irgendeinen Deckel aufziehen oder so und das konnte man nur zu mehreren machen, weil das ziemlich schwierig war. Und es haben, also hat man erstmal festgestellt, die kooperieren. Und was ich dann sehr lustig finde, trotzdem gab es natürlich, wie auch bei menschlichen Gesellschaften, gibt es dann immer irgendwelche Betrüger, also irgendwelche, die dann was geklaut haben oder die dann da nicht mitgemacht haben und trotzdem was abhaben wollten und was weiß ich. Und die Schimpansen haben ein Riesentheater dann gemacht. Also wenn einer geklaut hatte, haben die anderen geschrien wie im Spieß. Wenn einer nichts abbekommen hat, obwohl er vorher mitgeholfen hat und kooperiert hat, hat er auch ein Riesentheater gemacht. Und das finde ich erst schon mal ein bisschen lustig. Und am Ende kam eben raus, nee, Schimpansen, ich glaube, sie haben am Ende 10-mal so häufig kooperiert wie nicht kooperiert. Mhm. Also waren die durchaus auf diese Kooperationssache aus.
Kann man vielleicht auch ganz kurz was zur sozialen Struktur von Schimpansen sagen? Und zum Spielen, also du hast ja vorhin gesagt, ein junger Schimpanse ohne seine Mutter ist quasi freiwillig und diese Beziehung zwischen einem Schimpansenkind und seiner Mutter ist auch was ganz Besonderes, was auch an diesem sozialen Netzwerk hängt. Also deren soziales System nennt man ja Fission and Fusion, das heißt Spaltung und Wiedervereinigung, und das heißt, so eine Schimpansengruppe zerfällt dann häufig in kleinere Gruppen, je nach Nahrungsverfügbarkeit oder was auch immer. Und eben oft bleiben dann auch Mütter mit ihren Jungtieren oder mit ihren Babys dann alleine. Und deswegen sind Mütter für Schimpansenbabys ganz, ganz wichtige Spielpartner. Mhm. Also tatsächlich gibt es eine Studie aus dem Kibale-Nationalpark in Uganda. Da wurden auch seit 1987 schon Schimpansen habituiert, also schon sehr, sehr lange. Das ist der Wald mit der höchsten Primatendichte der Welt. Und es leben da insgesamt 1000 Schimpansen. Also da ist gut was los. Große Schimpansen-Community gut erforscht und da haben eben Forscher unter anderem das Spieleverhalten erforscht. Und das ist ganz spannend, weil viele Tiere spielen, unterschiedlichste Tierarten spielen, aber bei Menschenaffen ist eigentlich das Besondere, dass oft auch erwachsene Tiere noch miteinander spielen. Und man fragt sich, warum ist das so? Und die Forscher und Forscherinnen vermuten, dass das eine ist, dass wir so eine lange Kindheit haben. Mhm. Also dass es einfach so lange dauert, bis so ein Menschenaffe oder auch ein Mensch erwachsen wird, sodass das einfach ein großer Teil oder ein Teil von einem großen Lebensabschnitt ist. Und zum anderen, dass das an der Komplexität unserer Gehirne hängt, dass es eben einfach soziale Verhaltensweisen und auch physikalische Verhaltensweisen sozusagen trainiert. Deswegen ist es eigentlich üblich, sowohl bei uns Menschen als auch bei Menschenaffen, auch als Erwachsener noch zu spielen. Zumindest, so wurde es bei den Schimpansen beobachtet, solange es genug zu futtern gibt. Mhm. Wenn es kritisch wird, also wenn man Hunger hat, wenn irgendwie gerade nicht genügend Futter verfügbar ist, dann hören die Schimpansen dort auf zu spielen, also die erwachsenen Schimpansen. Okay. Spielen. Nicht mehr, kann man sich auch denken, wenn du Hunger hast, dann fängst du nicht irgendwie ein Monopoly-Spiel an, so, ja, sondern dann Fernsehen erstmal. Okay. Ja. Genau. Und das Spannende ist aber, dass völlig unabhängig, wie gut es gerade Futter gibt oder wie schlecht es gerade Futter gibt, Mütter mit ihren Babys spielen immer.
Okay.
Und das zeigt eben, dass das total wichtig ist für die soziale Entwicklung. Und das zeigt aber auch eben diese besondere Bindung des Babys zu seiner Mutter, weil klar, also junge Schimpansen spielen auch gerne mit anderen. Das ist auch ganz witzig, dass tatsächlich meistens getrennt nach Geschlecht, okay, weil die männlichen Schimpansenkinder spielen gerne so brutale Kriegsspiele. Also es ist wirklich total bescheuert, also wirklich ein mega Klischee. Während die weiblichen Schimpansenbabys tragen dann so Sachen rum, was irgendwie so, aber wirklich spielen so Vater, Mutter, Kind so in der Art. Ne? Und das funktioniert nicht so gut zusammen und ganz witzig ist dann auch, wenn es dann zu rau wird, dann ist das normale Verhalten auch das, was man hier in den Straßen sehen kann. Man rennt zur Mama und spielt dann erstmal bei der Mama, weil bei der Mama ist es am schönsten. Ja. Und das ist aber ganz witzig, weil das unterscheidet sich zu anderen Affenarten, also zum Beispiel bei, wie heißen sie? Baboons, Mensch.
Paviane.
Paviane, danke. Bei Pavianen ist es zum Beispiel ganz anders. Pavian-Mütter spielen nie mit ihren Kindern. Okay. Die Kinder haben dann so einen Kindergarten, dann spielen die eben mit anderen Kindern und so. Eine Pavian-Gruppe zerfällt aber auch nie. Mhm. Also die bleiben immer zusammen. Ja. Das heißt, die Kinder können halt immer zusammen spielen und haben da immer ihren Kindergarten. Und das funktioniert deswegen anders bei den Schimpansen. Ja, das fand ich auch sehr interessant.
Genau, also dieses Sozialsystem Fission Fusion ist tatsächlich eine totale Besonderheit. Die sind dann bis zu 150 Tiere, die eben aber fast nie zusammen sind, aber die gehören zu so einer Gruppe. Unter denen gibt's dann limitiert nur Aggressionen. Also das ist was anderes, als wenn man nicht zu so einer Fission Fusion Gruppe gehört, dann kann unter Umständen das wieder sehr, sehr aggressiv werden. Was ich auch noch interessant finde, bei Schimpansen ist das so, dass Weibchen auch die Gruppe verlassen. Also meistens gibt es ein Dispersing Sex, also ein Geschlecht, was abwandert.
Bei einer Tierart.
Bei einer Tierart, also manchmal sind es auch beide. Bei Gorillas sind es zum Beispiel die Männchen, aber bei Schimpansen sind es die Weibchen. Das hat vielleicht auch was mit diesen Koalitionen zu tun. Also wie gesagt, die Männchen haben ganz striktere Hierarchie, aber auch Koalitionen. Und jetzt gibt's starke Männchen und schwache Männchen. Und die starken Männchen, die haben also eine stabile Koalition. Und die schwachen Männchen, die hängen immer ihr Fähnchen so ein bisschen nach dem Wind. Also die wissen schon, ja, ich irgendwie bei dieser Koalition habe ich nichts zu melden. Aber wenn die irgendwie auseinanderfällt, hoffen sie, dass sie da irgendwie mit rein können. Also das heißt, sie sind nicht so treue Vasallen, sage ich mal, wie stärkere Männchen. Also die hängen immer ihr Fähnchen so ein bisschen nach dem Wind. Und auch diese Koalition. Es kann auch sein, dass auch so ein starkes Männchen, also der Oberoberchef, dass der eben auch mal die Gruppe verlässt oder mit ein paar anderen und dann kommt er irgendwann zurück. Und dann ist es wieder super aggressiv, weil er, wenn er zurückkommt, also wohl in den ersten paar Minuten, 10, 15 Minuten, richtig nochmal sagt, ich bin übrigens der Chef für alle, ich war jetzt weg, aber für alle, die es vergessen haben, bam,
war auf und dann Geschäftsreise.
Genau, macht er nochmal den totalen Dicken.
Wir müssen leider mit einem Downer jetzt an dieser Stelle enden, denn wir hatten ja gesagt, es gibt eine super aktuelle Studie jetzt vom 3. April 2024 über die Bedrohung von Schimpansen oder eben von afrikanischen Menschenaffen im Allgemeinen. Und diese Studie hat eben gezeigt, dass ein Riesenproblem, das auf diese Tiere und auf diese Gesellschaften, von denen wir gerade geredet haben, zukommt, ist die Entwicklung von Minen.
Ja.
Und das liegt daran, dass sich eben im Moment unser Energiesektor stark verändert. Eben weg von fossilen Energien hin zu nachhaltigen, zu grünen Energien. Mhm. Aber das Problem ist, dass der Aufbau dieses neuen Sektors, dass der wahnsinnig viele neue und andere Rohstoffe braucht.
Genau.
Und das Hauptproblem ist, dass ein Großteil dieser Rohstoffe, zum Beispiel Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit, Mangan, das gibt es alles in Afrika, ja, und leider auch in den Ländern mit der größten Biodiversität, in den tropischen Ländern und in den Ländern, in denen eben Schimpansen, Gorillas und Bonobos leben. Und diese Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist, wir legen sie auch in die Shownotes, die hat eben gezeigt, dass fast 180.000 Tiere, also Menschenaffen, dadurch direkt oder indirekt bedroht werden, also durch den Aufbau oder durch die Bewirtschaftung von Minen. Und in dieser Studie wurde dann sozusagen gesagt, ja, okay, wie viele Menschenaffen leben um diese Minen rum? Und es wurden einfach alle Minen kartiert, die man finden konnte. Das waren natürlich nur die offiziellen, ja, Minen. Es gibt natürlich super viele inoffizielle Minen. Und dann wurde da um jede Mine rum so ein 10-Kilometer Radius gemacht. Und da konnte man eben zeigen, dass in diesem Gebiet 3% der gesamten Menschenaffen Afrikas leben. Ja. Und das ist aber nur das Gebiet, wo du wirklich direkte Einflüsse hast, wo es einfach Lebensraumverlust, Verschmutzung, mehr Jagd, Krankheiten, Wasser wird versaut und so weiter. Das ist nur in diesem Gebiet. Und wenn man jetzt das größer macht, dann gibt es eine andere Studie von 2021. Da wurde gezeigt, dass jede neue Straße zu Veränderungen der Schimpansenpopulation innerhalb von einer Distanz von 17 Kilometern, okay, geführt hat. Und eine Straße ist natürlich kein Punkt, sondern, ja, eine Straße ist eine Linie. Dann kann man sich vorstellen, das sind eben Effekte, die da noch gar nicht mit reingerechnet wurde. Und ein Problem ist auch, dass die Auflagen sind für diese Minen, die müssen dann schon versuchen, eben keine Biodiversität zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen und so. Wo auch die Frage ist, was heißt das? Plus, ja, diese Gesellschaften oder diese Firmen müssen gar nicht rausgeben, was überhaupt biodiversitätsmäßig auf ihren Flächen abgeht. Ja. Von daher weiß man nicht, Dunkelzahl ist riesig. Plus diese ganzen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, die gelten nur für die Dauer, in der die Mine, okay, betrieben wird. Mhm. Also hinterher können die quasi tschö. Ja. Und dann muss die Natur gucken, ja, was sie macht. Und man, ja, kann sich ja vorstellen, was da für eine Verwüstung, ja, dann zurückbleibt.
Also. Genau. Und vielleicht, also damit man das so ein bisschen in Kontext setzen kann zu unserem eigenen Konsum, ein Hauptproblem für Schimpansen ist der Bauxitabbau. Bauxit ist der Rohstoff, aus dem letzten Endes Aluminium wird. Bauxit wird im Tagebau abgebaut. Ein Land mit einer sehr, sehr hohen Schimpansendichte ist Guinea. Und Guinea ist gleichzeitig das Land auf der Erde, was die größte Bauxitreserve hat. Bauxit ist ausgesprochen, oder der Abbau ist ausgesprochen problematisch. Also erstmal eben wegen dieser riesigen Flächen in Anspruchnahme, weil es, wie gesagt, im Tagebau abgebaut wird. Dann entsteht aber jede Menge giftiger Rotschlamm. Für eine Tonne Aluminium, man braucht sehr, sehr große Energiemengen. Es entstehen ungefähr 1,2 Tonnen CO2 und es entstehen zwischen 1,5 und 4 Tonnen hochgiftiger Rotschlamm. Und der wird in großen Becken gelagert. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, 2010, solche Becken gibt es auch in Europa, gibt es auch in Deutschland. 2010 ist in Ungarn ein Rückhaltebecken gebrochen. Da sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und ein Fluss wurde, also auch für lange Zeit, massiv, nee, auch in Ungarn.
Ja, ja, massiv, in Brasilien ist,
genau, in Brasilien auch. Ja, ja. Genau, ja. Aluminium ist irgendwie ein super Baustoff. Es ist leicht, macht Fahrzeuge leicht, macht Flugzeuge leichter. Also führt natürlich dazu, dass deren Spritverbrauch sinkt. Aber es hat eine gigantisch negative Auswirkung eben gerade auf Schimpansen. Also ein bisschen provokativ könnte man sagen, an so manchem Joghurtbecherdeckel klebt halt Schimpansenblut und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall.
Also das ist jetzt so ein bisschen so der Downer.
Genau. Und übrigens auch nicht nur für Schimpansen. Ja, sondern auch natürlich für die Menschen. Also es gibt, können wir auch in die Shownotes legen, so ein kurzes 7-minütiges Video aus so einem Gebiet in Guinea, wo es auch einen Aufstand gab, weil die Menschen so schlecht bezahlt wurden und weil ihnen ja auch diese ganzen landwirtschaftlichen Flächen ja alles verloren geht. Mhm. Nicht nur der Biodiversitätsschaden, der da entsteht.
Jetzt enden wir natürlich mit einem Downer, aber wer jetzt ein bisschen betröppelt ist, kann sich nochmal die Behind Science Folge mit Jane Goodall oder es gibt auch verschiedene Weltwachfolgen auch mit Jane oder natürlich die Behind Science Folge mit uns.
Genau.
Kann man sich auch anhören.
Und dann kann man immer noch ein Video von einem Schimpansenbaby angucken, was spielt oder sich rumkugelt.
Genau.
Und
wenn man
das
dann,
ist nämlich sehr, sehr lustig.
Das ist wirklich sehr süß und wenn man dann wieder gut drauf ist, dann kann man unseren Podcast nochmal ein paar Likes da lassen und
stimmt.
gute Bewertungen und noch ein Abo und
genau.
was weiß ich, was
und
alles.
Und ein paar andere Leute darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt.
Genau, richtig. Macht's gut.
Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.